Ja, also ich finde das, die Überlegung sehr interessant. Also ich würde auch, ohne genau, wäre ich vielleicht so, ist, was jetzt die Frage von momentaner Physik auch, dem zuzustimmen, aber eine Frage hätte ich doch, also sozusagen einen Ausweg in der Vertreter von der pessimistischen Meta-Induktion vielleicht hätte. Also was ja doch nahe liegt, ist, dass die Vergrößerung des wissenschaftlichen Aufwandes, höhere Präzision von Messungen und so weiter auch dazu führt, dass die Theorien, die da entwickelt und untersucht werden, komplexer werden. Das heißt, auch einen höheren Aufwand brauchen, um überhaupt entwickelt und getestet zu werden. Also, die Größe der Datenmenge oder Menge der Wissenschaftler, die daran arbeiten, ist unmittelbar mit einer Erhöhung der Qualität der Überprüfung der Theorie umzusetzen kann. Wenn man sagen kann, diese Theorien sind gewissermaßen die Theorien, die für die so eine Menge von Wissenschaftlern und von Untersuchungen nötig ist.
Die besten Theorien sind ja dieselben geblieben in den letzten 70 Jahren und haben eben diesen Anstieg überlebt und es gab da keine Wechsel mehr. Der andere Realist müsste erwarten, dass es da Wechsel gegeben hätte. Adressiert es da, was du meinst?
Ja, also das richtet sich jetzt nicht an die Beobachtung, dass tatsächlich keine, also sagen wir so, um argumentieren zu wollen, warum tatsächlich keine Umbrüche stattfinden, falls keine stattfinden. Das wäre wieder eine andere Frage, da müsste man wahrscheinlich so ein Argument noch mehr ausdehnen und sagen, im Grunde genommen läuft da laufen die Tests, je genauer man hinschaut, also sozusagen, je mehr man die Skala der Überprüfung verändert, umso langsamer auch, wenn mehr Leute daran arbeiten. Aber was ich meine ist, dass selbst wenn ich eine spezifische Theorie habe, die besteht und die ich jetzt, sagen wir, zunächst einmal halber Längenskalen. Und ich sage, ich kann diese Theorie auf verschiedenen Längenskalen testen. Und der Vertreter der pessimistischen Meta-Induktion sagt mir, ich muss damit rechnen, dass es an irgendeiner Längenskala diese Theorie zusammenbricht, dass ich da irgendwas fundamental Neues brauche. Bis dorthin zu kommen, dann könnte ich argumentieren, gut, bis zu Längenskala A, sagen wir, war das Testen möglich mit einer geringen Zahl von Wissenschaftlern. Wenn ich aber jetzt weiter hinuntergehe in der Längenskala, brauche ich immer mehr Aufwand, immer mehr Untersuchungen, um diese Tests durchzuführen. Das heißt, auch wenn die Theorie gleich bleibt, die kritische Untersuchung der Theorie braucht immer größere Präzision und braucht einen immer höheren Aufwand.
Okay, also ich würde das eher so beschreiben. Also erstmal geht es ja immer um annähernde Wahrheit, ja. Man muss erlauben, dass es ein bisschen Arbeit macht. Aber wenn ich eine gewisse kleine Längenskala habe und das funktioniert da sehr gut, dann will der Realist auch annähernde Wahrheit schließen. Und der andere Realist, der kommt ja mit einer Induktion. Der kommt ja mit den vergangenen Theoriewechseln und sagt, die sollen einem einen Grund geben, jetzt noch Zweifel zu haben. Ja? Und diesen Schluss möchte ich angreifen. Also, dass die Theoriewechsel oder die Theorie, die falschen Theorien bei gröberen Skalen, die es gab bei gröberen Skalen, dass die einem einen Grund geben, zu sagen, auch bei dieser feineren Skala sollte man vorsichtig sein. Und mein Argument ist, dass der Unterschied zu groß ist, dass man sozusagen da nicht mehr extrapolieren kann, das Theorieversagen oder die Theoriewiderlegung zu diesem Feind, weil da ja.
Ja, zwei Anmerkungen bzw. Fragen. Zunächst mal zu diesem Zusammenhang. Sie sagen ja, die beste Theorie ist die erfolgreichste Theorie.
Ja.
Und verknüpfen das dann mit einer Verteidigung des Realismus und auch mit den Begriffen Wahrheit, Wahrheitsähnlichkeit, also der sozusagen Also zunächst ist das ja eigentlich eine instrumentalistische These, wo ich mich eigentlich fernhalten
kann. Instrumentalistisch?
Eine instrumentalistische These, wenn man das jetzt erstmal ne, von diesen Begriffen frei hält. Wie sozusagen schließen Sie diese Lücke sozusagen? Also vom Instrumentalismus des Erfolges, der ja keineswegs per se jetzt irgendwas auf eine Festlegung auf Wahrheit oder auf Wahrheitsehrlichkeit hat. Ja, also dann müssen Sie natürlich auch irgendwie eine begriffliche Differenzierung einführen hinsichtlich des Realismus. Also was meint Sie mit Realismus? Methodologisch, epistemologisch oder ontologisch? Ja, da muss man noch ein bisschen ausdifferenzieren. Das wäre mal das eine. Das andere wäre zu diesem...
Kann ich gleich, weil dann habe ich es noch im Kopf.
Okay.
Also Realismus habe ich ja so definiert, besteht in dem Schluss vom Erfolg, empirischer Erfolg, Vorhersageerfolg, auf die Wahrheit. Das macht den Realismus aus, so habe ich ihn definiert. Also, und das ist natürlich kein Instrumentalismus, das ist ja ein Schluss auf die Wahrheit. Und ich glaube, das fängt auch ganz gut ein, was viele andere unter Realismus verstehen, aber vielleicht nicht alle. Und was die Frage ist dann, wie verteidigt der Realist diesen Schluss? Ja? Und typischerweise durch das Wunderargument, das habe ich jetzt halt nicht erwähnt. Also das ist, kommt in verschiedenen Varianten daher. Aber ich denke, das ist ziemlich schnell nur eine Intuition. Ja? Nämlich es wäre ein Wunder, wenn die nicht wahr wäre, obwohl sie so erfolgreich ist. Gibt aber auch Ausführungen, die das komplizierter machen, der Zielos und so. Okay, da kommt das Argument des Realisten, das diesen Schluss stützt, vom Erfolg auf die Wahrheit. Und das ist nicht Instrumentalismus.
Was ist das dann für ein Realismus? Ein ontologischer? Also die besten Theorien zeigen uns die Wirklichkeit so, wie sie wirklich ist?
Na, Wahrheit ist ontologisch gemeint, ja. Die besten Theorien sagen uns, wie es ist, ja. Wenn die beste Theorie, also Wahrheit kann man auch deflationär verstehen. Also, man kann...
Also... Ontologischer Realismus, ist das nicht einfach nur die Behauptung, dass es eine Außenwelt gibt? Und semantischer
ist das? Das ist die andere Realismusdebatte. Okay. Das ist ein anderer Begriff von Realismus. Hier wissenschaftlicher Realismus, das heißt, was wissenschaftliche Theorien typischerweise über Unbeobachtbares sagen, ob man das glauben soll. Mhm. Ob man das, also, kann man ontologisch nennen. Also, ich weiß jetzt nicht, welche, von dem Sie diese. Und was ist Ihre zweite?
Ja, der zweite Punkt wäre zu dieser Sache mit den, also mit dieser, ja, Mann, also zu dieser Altersabgabe, also mit der Theorie. Da habe ich ein gewisses Problem. Wenn Sie diese erfolgreich widerlegten Theorien sind, mindestens 70 Jahre alt, sagen Sie, das funktioniert, wenn es funktioniert, eigentlich nur, wenn Sie einen, würde ich mal sagen, einen starken Theoriebegriff verwenden und damit dann meine Großtheorien jetzt der Physik insbesondere mal. Ja? Also wenn Sie einen starken Theoriebegriff vertreten, dann funktioniert das vielleicht, wo Sie davon absehen und zu sagen, dass Sie natürlich, wenn Sie näher hinschauen, ja, eine ziemliche Ausdifferenzierung von Theorien, Theoriesegmenten haben, die sich jetzt eben, was weiß ich, um Vereinheitlichungstheorien in der Physik und so weiter kümmern. Wenn Sie es aber so machen, wie Sie sozusagen auch Ihre Beispiele dann hatten, was ja doch sehr vielerlei war, dann passt das doch nicht. Ja? Also dass sie eben wirklich an Hypothesen, Theorien, kleinere Theorien, größere Theorien, einzelne Existenzaussagen sozusagen jetzt in den kleinen Status hier bringen. Ne? Da können Sie diese These nicht aufrechterhalten. Ne? Also Sie können das nur aufrechterhalten, wenn Sie wirklich einen starken Theoriebegriff vertreten, der absieht von einer allzu detaillierten Betrachtung. Ne?
Nö, also da habe ich ja gesagt, der Begriff der Theorie ist schon... sehr weit gemeint, ja, das Periodensystem ist ja sogar, na gut, also, nee, also sehr weit gemeint, das kann Einzelbehauptungen sein oder wie eben andere, oder mehr so einfache Regularitäten, wie andere Fixsterne sind wie unsere Sonne und so, also und Grundlagenphysik sollte ja eben draußen bleiben. Also Physik ist, Grundlagenphysik ist nur ein kleiner Teil der Physik, ich hatte schon ein Beispiel aus der Physik, aber nicht Grundlagenphysik. Quantenmechanik, also oder Quantenmechanik angewandt auf im Grundlagenbereich. Die sollte außen vor bleiben, weil es da noch weitere Probleme gibt.
Aber funktioniert das mit dieser These? Ja, Also da habe ich ganz vielerlei Dinge, die da runterfallen. Und je detaillierter ich werde, umso sozusagen dichter kommen wir an Gegenwart hin. Ne? Da kann man ja da viele Beispiele finden. Ne? Kalte Fusion, Polywasser.
Es soll ja hoch erfolgreich sein. Ich wollte ja zeigen, dass das sollen ja die Besten sein.
Spiegelneuronen.
Sollen die Besten sein. Die besten Bestätigten sollen das sein.
Aber das waren erfolgreiche Theorien, zumindest für eine gewisse Weile. Oder jetzt Theorien in einem weicheren Sinne. Und für die gilt das gar nicht. Ja? Und
nee, was weicher war, war der Erfolg.
Ja, gut. Aber
also kalte Fusion war nicht irgendwie Sinn, also so erfolgreich. Ich behaupte ja nicht, dass es keine Theoriewechsel mehr in jüngerer Vergangenheit gibt. An der Forschungsfront und so gibt es noch oft, also werden Theorien betrachtet und die sehen eine Weile gut aus und dann werden sie doch widerlegt. Ja. Gibt es immer noch haufenweise wahrscheinlich. Oder je nach, ist schwierig dann, ist, also relativ, ich muss mal gucken, wie oft wirklich, aber ich will wirklich die besten Theorien, also die am besten bestätigten Theorien mit der stärksten Stützung, für die will ich eine Aussage machen. Dass unter denen keine Theoriewechsel mehr gab.
Das wäre dann aber nur die Großtheorie, die leider auch schon gut.
Okay, eine ganz kurze Frage vielleicht noch.
Ja, also Sie sagen ja, dass also Sie haben Theorien, die Erfolge, also die bestehen werden, weiterhin sind die großen Erfolg haben, das heißt, die viele Datenmengen und Wissenschaftler hinter sich haben. Kann man jetzt nicht denselben Schluss für die Vergangenheit ziehen und sagen, die alten Theorien, die überlebt haben, waren die, oder müssen wir nicht auch das für die Vergangenheit zeigen, dass man sagt, die alten Theorien, die überlebt haben, waren die, die mehr Datenmengen gehabt haben oder mehr Wissenschaftler, die darauf arbeiten. Oder wir müssen dann sagen, Harveys Theorie der Blutzirkulation aus dem 17. Jahrhundert hat mehr Datenmengen gehabt, dass die Phlogiston-Theorie oder sowas.
Okay, das ist der stärkste Einwand, glaube ich, ja. Das ist der Einwand, der mir am meisten Kopfzerbrechen noch bereitet. Also zu sagen, es gab doch auch vor mehr als 70 Jahren Theorien, die also schon ziemlich gut bestätigt waren, ziemlich erfolgreich, wie also andere Beispiele wären das heliozentrische System oder Schall ist bewegte Luft und so, oder newtonische Mechanik. Also die scheinen der Hauptthese zu widersprechen. Ja. Die standen schon ziemlich gut da. Und da weiß ich noch nicht so genau, da habe ich noch keine, da habe ich also mehrere Möglichkeiten, wie man da vielleicht reagieren kann, aber da habe ich noch keine stabile Position, wie ich damit umgehe. Also eine Möglichkeit ist, wirklich das zuzugeben und die Hauptthese dann aufzugeben oder zu halbieren und nur zu sagen, unsere gegenwärtig Besten haben jedenfalls einen sehr hohen Erfolg. Und was ich so gezeigt habe, ist, dass es riesige Unterschiede gibt. Ja. Und dann gibt es vielleicht auch ein paar Alte, die auch einen relativ hohen Erfolg haben. Und dann muss man im Einzelnen gucken bei den alten Theorien, ob dort die widerlegten Theorien, die Beispiele waren ja alle nicht widerlegt jetzt, ja, die ja, wir zwei meine, gemacht haben.
Nicht widerlegt, sondern wir müssen ja in der Vergangenheit schon Anzeigen von Stabilität zeigen durch diese Daten.
Dann müssen wir die einzeln anschauen.
Ja.
Und
wir müssen sagen,
Entschuldigung, wir sollten dann langsam abbrechen und okay. Vielleicht in der Pause weiter noch diskutieren. Wir danken nochmal.